Was ist aus Ihrer Perspektive, nach Ihrer Analyse, das Urproblem, dem all diese Probleme, die Sie jetzt geschildert haben, zugrunde liegt? Worum geht es in Deutschland? Was läuft da grundlegend falsch? Was ist da los?
Ja, ich glaube, der große Irrtum der Deutschen ist, und dafür kann Immanuel Kant einfach überhaupt nichts, dass wir Deutschen angefangen haben, aus Arroganz und Ignoranz der Realität gegenüber die ganze Politik zu moralisieren. Außenpolitik wird moralisiert, Wirtschaftspolitik wird moralisiert, Diplomatie wird moralisiert, Kultur wird moralisiert. Und erinnern Sie sich bitte daran, ich weiß gar nicht, wann diese WM war, wo die deutschen Nationalspieler alle mit Hand vorm Mund sich haben fotografieren lassen und die damalige Innenministerin Frau Faeser sich nicht mal traut, wenigstens eine richtige Queer- oder Trans- oder Regenbogenbinde zu tragen, wo man sagen kann, okay, da werden die in Katar sicherlich jetzt alle irre Christopher Street Days organisieren, nein, sondern weil sie nicht mal sich das getraut haben, sozusagen mit so einer Legoland-Version von so einer Regenbogenfahne am Arm da reinmarschiert ist, das ist alles so peinlich und lächerlich. Und woher kommt das? Das kommt eigentlich von dem Irrglauben, wir sind die Guten, wir sind die Anständigen, wir belehren die Welt, wie es geht. Und am Ende gucke ich da so drauf und sage, wir sollten einfach nur die Klappe halten und arbeiten. Wir belehren ja auch die Schweizer über die SVP, wir belehren die Österreicher über die FPÖ. Für mich als Halbdänen, ich weiß, wir belehren auch die dänischen Sozialdemokraten belehren wir darüber, deutsche Genossen, ja, ihr seid ja rechts. Ne? Und das ist so witzig, wenn man weiß, dass die Dänen von ihren 7.781 Juden, die es in Dänemark gab, nach dem Einmarsch der Nazis 7.750 gerettet haben. Und jetzt kommen die Enkel und Urenkel dieser Nazis und sagen den Dänen, den Sozialdemokraten und Gewerkschaften, ihr seid rechts, weil ihr sagt, also der sozialdemokratische Integrationsminister hat gerade verboten, keine Muezzin-Rufe. Und die sozialdemokratische Premierministerin hat gesagt, wir wollen, dass ihr geht. Wir haben keine Lust auf euch. So. Damit meinte sie die, die sich nicht an die Regeln halten. So. Und diese Art von Belehrungsarroganz, bei gleichzeitig immer weniger drauf haben, das ist schon eine kotzpeinliche Mischung für Deutschland.
Sie sind jetzt, glaube ich, seit 1996, habe ich gelesen, quasi in leitender Funktion begleiten Sie diesen ganzen Zirkus. Ja. Was ist in diesen letzten 30 Jahren, wo Sie da so nah dabei sind, was ist da schiefgelaufen? Wann ist man falsch abgebogen? Wann hat das angefangen, ich glaube, mit diesem Moralisieren und all dem Zeug? Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, Wohlstand macht dumm, wenn er vererbt wird und wenn er sozusagen kulturell als was Selbstverständliches gilt. Und ich glaube, es waren lustigerweise, ich hoffe, so viel Dialektik verträgt hier dieser Podcast bei der Weltwoche, dass die Schröderschen Reformen und davor auch Kohls Politik, der sehr weise war, auch wie er das mit der Einheit gemacht hat, das hat so viel Wohlstand ermöglicht, dass irgendwann eine Generation groß geworden ist, das sah man ja dann auch in der im Klimaaktivismus, die so gedacht hat, ja, Wohlstand ist ein Given, den gibt's bei uns als Perpetuum mobile. Mhm. Und dann gab's Ältere, die gedacht haben, wir rühren uns jetzt selbst zu Tode, weil wir so anständig und wohlhabend geworden sind. Also diese Flucht der Deutschen ins Himmelreich der Ideen, ich glaube, das kommt von Heinrich Heine, ist auch so ein Grundsehnsucht der Deutschen. Und das ist nur möglich in einer Welt, in der man unfassbar wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das sind wir nicht mehr. Und von dem Baum kommen wir nicht mehr runter, weil in den Jahren des Wohlstands haben wir kulturell die Voraussetzung für diesen Wohlstand zerstört.
Wie ist eigentlich die Lage jetzt in Deutschland? Wie beurteilen Sie den Zustand der Bundesrepublik?
Na, ich gehe mal vom Wirtschaftlichen, und das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung auch für den Sozialstaat in Deutschland. Und die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nicht bloß düster, sie ist katastrophal. Die Deindustrialisierung ist nicht gestoppt, sie geht in schnellen Schritten voran. Tausende Arbeitsplätze gehen weiter verloren, die Industriepreise, die steigen immer weiter. Die Energiepreise vor allen Dingen sind natürlich dafür verantwortlich. Gas und Öl was Deutschland natürlich als Industrienation weiterhin braucht. Wir machen uns abhängig von amerikanischem Fracking-Gas, ist so teuer wie nie. Und das ist natürlich der Hauptgrund und der Haupttreiber, dass man sich abhängig gemacht hat. Erst von Russland, dann jetzt durch Öl und Gas vom Nahen Osten und dann noch sich im Endeffekt mit den Sanktionen gegenüber Russland ins eigene Knie zu schießen. Das zeigt ja eigentlich, woran es insgesamt krankt. Und da haben wir natürlich als AfD eine ganz andere Prämisse, auch in der Außenpolitik. Wir wollen mit allen Partnern und allen Ländern guten, friedlichen Handel und natürlich auch diplomatisch, außenpolitisch agieren.
Was ist für Sie aktuell in Deutschland das größte Problem?
Das größte Problem finde ich, dass die Menschen nicht miteinander reden. Diese wahnsinnige Polarisierung. Also zum Beispiel, wenn jetzt Emma, es gibt ganz viele junge Feministinnen, völlig wahnsinnig, aber die müssen auch gar nicht jung sein. Zum Beispiel vor ein paar Monaten ruft meine Kollegin bei der Bundesbeauftragten für sexuellen Missbrauch an, ja. Das muss man mal sagen, Emma ist in Sachen sexueller Missbrauch, die tapfere Emma, die erste Adresse. Seit der ersten Ausgabe kämpfen wir, auch als noch kein Mensch sich um dieses Problem gekümmert hat. Wir haben uns am Nadelring durch die Arena ziehen lassen müssen, Missbrauch des Missbrauchs und so weiter. Wirklich, wenn die Emma irgendwo Verdienste hat, große Verdienste, ist es der sexuelle Missbrauch. Gut, meine Kollegin sagt, ach wunderbar, die X, mit der ich ja schon oft zu tun hatte, die ist jetzt Bundesbeauftragte geworden für sexuellen Missbrauch, gegen sexuellen Missbrauch. Ja, Mensch, ich rufe sie mal an, was jetzt angesagt ist und so. Ja, denkste, die sagt, der Chantal-Louis, ich rede nicht mit der Emma, ihr seid nicht, hätte sie auch sagen können. Ihr seid transphob. Mhm. Stell mal vor, die Bundesbeauftragte für sexuellen Missbrauch sagt Emma, der Zentrale für diesen Fragen, ich spreche nicht mit euch, ihr seid transphob. Also, so ein Wahnsinn läuft bei uns. Generell aber nicht nur in Bezug auf diese Fragen, gibt es eben das Klima, dass man nicht an Kritik und an Austausch interessiert ist, sondern man hat Recht oder Unrecht, es ist gut oder böse. Das ist natürlich, das macht die Menschen immer dumpfer, ja? Und das kann ja nicht die Lösung sein. Also zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, er ist gegen Verhandlungen und für weitere Waffenlieferungen. Ja, du lieber Gott, da freue ich mich nicht drüber. Aber selbstverständlich rede ich in aller Gelassenheit mit diesen Menschen weiter. Ganz im Gegenteil, ich bin neugierig. Mhm. Wird das begründet und das interessiert mich. Mhm. Also mit diesen Verhärtungen, mit dieser Radikalisierung. Und links und rechts werden ja bei uns zurzeit die tollsten Töne angeschlagen, ja. Mhm. Ja, also für viele Linke ist jeder, der nicht links ist, ist ein Nazi und so weiter. Und einige Rechte sind auch munter dabei. Das ist nicht gut, das politische Klima ist nicht gut.
Was läuft eigentlich schief? Was ist eigentlich los mit Deutschland, dass sich jetzt diese Kumulierung von Missständen hier abbildet?
Ich glaube, es gibt eine Fehlentwicklung des sogenannten Westens im Ganzen. Deutschland ist im Augenblick Teil dieses Westens, obwohl es nicht historisch in diesen Westen hineingewachsen ist oder in diesem Westen geboren wurde, wie ich das auch für Europa festhalten möchte. Europa hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Westprägung angenommen aus pragmatischen Gründen, ist aber eigentlich vom Kern nicht Westen. Deutschland ist Teil Europas, hat diese Prägung auch mit angenommen und aus besonderen Gründen besonders stark mit angenommen und hat sich von seiner eigenen Identität entfernt, beziehungsweise ist von seiner eigenen Identität entfernt worden. Ich glaube, es war Heinrich von Siebel, ein deutscher Historiker des 19. Jahrhunderts, der dem Sinn nach mal ausgeführt hat, eine Nation, die die Zusammenhänge mit den eigenen Ursprüngen nicht bewahrt, wird verdorren. Genauso wie ein Baum, dem man die Wurzeln abtrennt. Deutschland hat die Zusammenhänge mit seinen Ursprüngen nicht bewahrt, beziehungsweise ist als besiegtes Land von diesen Ursprüngen systematisch entfremdet worden. Vielleicht kann ich an der Stelle noch eine Aussage von Bertolt Brecht anfügen, die, glaube ich, auch passend ist. Sehr bekannt. Bertolt Brecht hat mal gesagt, und immer noch schreiben die Sieger die Geschichte der Besiegten. Den Unterworfenen entstellt man das Antlitz. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Nee, entstellt man die Züge, dem Unterworfenen und dem Besiegten entstellt man die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere, zurück bleibt die Lüge. Ich glaube, dass kaum einmal in der Geschichte der Menschheit einem Volk gründlicher die Züge entstellt worden sind als dem deutschen Volk nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind aus den natürlichen Bezügen unserer Ursprünge herausgerissen worden. Ja? Und diese Entfremdung von uns selbst, diese Identitätlosigkeit, die wir mit uns durchtragen, war so lange zu akzeptieren oder zu managen, zu übertünchen, solange die Substanz da war, die unsere Vorfahren aufgebaut hatten. Die wirtschaftliche Substanz vor allen Dingen Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nur noch als Wohlfahrtsstaat definiert, als erfolgreicher wirtschaftlicher Wohlfahrtsstaat. Und jetzt ist diese Substanz aufgezehrt. Und die Regeneration ist nur möglich, wenn wir unsere Identität wieder erlangen. Deswegen ist diese Aufgabe, die vor uns liegt, wirklich eine historische Aufgabe.
Was ist derzeit das größte Problem der Bundesrepublik?
Das größte Problem der Bundesrepublik sind ihre Beamten. Inklusive der Regierung. Nein, es ist die Vielparteienlandschaft. Sie können nichts auf die Reihe bekommen, wenn sie mit irgendjemand koalieren müssen und der auch noch, mit dem sie normalerweise gerne koalieren würden, weil er in der ganzen Philosophie von der Politik, die diese Partei dann hat, gegen den das ist, was ihre Philosophie ist, wo sie dran glauben. Wir sehen es ja bei der CDU. Die CDU muckt sich selbst ab mit dem Bündnis mit der SPD. Und nehmen an, das Nächste, was passieren wird, dass sie ein Bündnis mit den Grünen machen. Und dann fangen wir wieder an mit etwas, was zum vollständigen Verschwinden dann der CDU-CSU unter Umständen führen wird. Ich glaube, die alten Parteien kapieren einfach nicht, wie es in Amerika funktioniert. Und deshalb haben die praktisch nur zwei Parteien und dann gewinnt eine, fertig. Und dann kann man etwas machen, dann kann man vorwärts machen. In einem Land mit 10 Parteien und wenn sie mit jemandem koalieren müssen, der gegen die eigene Politik ist, die sie haben, dann kann da nichts dabei herauskommen. Mhm. Das ist eine logische Sache. Und deshalb müssen die sich was Neues einfallen lassen. Und ob es erst dazu kommen muss, dass die alten Parteien verschwinden und neue aufstellen. Es ist, was erstaunlich ist, dass immer noch 10% der Deutschen Grün wählen, obwohl und weil eben da vom Staat die Nachrichten gesteuert werden. Es werden Elektroautos verkauft, der Staat unterstützt mit Milliarden den Verkauf von Elektroautos, aber der Strom für die Elektroautos kommt aus Braunkohlewerken, die immer noch laufen. Und das ist doch krank. Und ein Staat wird untergehen, wenn er solche Entscheidungen trifft. Weil das geht allalong nicht. Weil das Geld, was sie da verfeuern, regelrecht verfeuern, das fehlt dann eben auf der Sozialseite und überhaupt an vielen anderen Sachen. Im Moment fällt die Infrastruktur, sie haben jetzt festgestellt, weil sie jahrzehntelang ihre Infrastruktur nicht gepflegt haben, dass die Infrastruktur anfängt auseinanderzufallen und die Mittel dafür fehlen, die Sache zu bereinigen. Und das sind alles so, da fragt man sich, Moment mal, was haben eigentlich die Regierungen vorher gemacht, auch Merkel? Die haben kein Geld für Infrastruktur, Service ausgegeben und so weiter. Es ging alles ins Soziale. Und das hat etwas zu tun damit, dass die Gruppe von Menschen in Deutschland ab 60 Jahren, die wählt die Partei, die sagt, wir erhöhen die Renten. Und so ist es passiert. Mhm. Und dafür lassen Politiker einfach alles andere kaputt gehen. Es ist bedauerlich. Als Merkel noch nicht Bundeskanzlerin war, hatte ich mal mit ihr ein Abendessen und da hat sie mich so gefragt, was ist das Wichtigste und was ich da machen muss. Und wenn ich da Regierungschefin werde, da habe ich ihr gesagt, du musst versuchen, oder sie müssen versuchen, den besten Wirtschaftsminister, den sie auftreiben können in Deutschland, zu machen, weil an der Wirtschaft hängt alles. Mhm. Ihre Antwort war, ich bin Physikerin, davon verstehe ich nichts. Und ich dachte, Gott. Dann habe ich gesagt, ja, eben deshalb, den besten Wirtschaftsminister. Hat es aber nicht gemacht.